Einen wunderschönen guten Morgen. Wir kommen heute zum letzten Teil der Predigtreihe für ein Leben im Überfluss. Mein Dank nochmal an den Bruder Mark Copeland, dessen Predigtreihe, und der hat auch von jemand anderen auch diese Struktur eigentlich übernommen, die wir sehr schön im Johannesevangelium eigentlich finden. Ausgehend von der Aussage Jesu, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Das ist in Johannes 10, Vers 10. Und in Johannes 15 spricht Jesus zu seinen Jüngern und sagt, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Das sind ganz, ganz wunderbare Aussagen, Verheißungen, Ermutigungen, die Jesus seinen Jüngern mitgeteilt hat. Und wir haben in den vorherigen Teilen dieses Geheimnis eines Lebens in Überfluss untersucht. Und so ist das Geheimnis eines Lebens im Überfluss, liegt darin, Frucht zu bringen. Und was passiert dann? Das lesen wir in Johannes 15, 8. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das verherrlicht den Vater. Und dabei erleben wir eben Freude und Fröhlichkeit, Zuversicht und Frieden. Und was an der Stelle schon ganz wichtig ist, Gott wird verherrlicht. Gott wird verherrlicht und nicht die Menschen. Es geht nicht um uns, sondern es geht um Gott. Und das Geheimnis, Frucht zu bringen, hatten wir uns angeschaut, liegt darin, in Christus zu bleiben. In Johannes 15,5 sagt ja Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und nur durch ihn vermögen wir tatsächlich etwas zu schaffen, Frucht zu bringen. Er gibt uns die nötige Kraft. Und so ist eben die Kraft, die in die Reben geht, die Kraft, Frucht auszubilden, die kommt vom Weinstock. Und im übertragenen Sinne kommt sie durch Jesus. Und insofern müssen wir am Weinstock in Jesus bleiben, um Frucht zu bringen. Und worin lag dann das Geheimnis, am Weinstock zu bleiben? Das lag daran und liegt darin, Gottes Willen zu tun. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Johannes 15, Vers 10. Da haben wir uns auch angeschaut, da gibt es verschiedene Perspektiven, die wir als Menschen sogleich einnehmen, wenn es darum geht, wir sollen etwas tun. Dann gibt es das Pflichtgefühl oder aus Furcht oder. Aber da haben wir auch herausgearbeitet, das Richtige ist eben, etwas aus Liebe zu tun. Aus Liebe und Dankbarkeit. Und das Geheimnis, Gottes Willen zu tun, ist, Gott zu lieben, wenn wir Gott lieben. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und so fehlt jetzt nur noch das Geheimnis, naja, wie kann ich denn Gott lieben? Und das schauen wir uns an unter Punkt Nummer 1. Das Geheimnis, Gott zu lieben, liegt darin, ihn zu kennen. Unter Punkt 2 wollen wir uns dann den Schlüssel, Gott zu erkennen, anschauen. Und kommen dann noch unter Punkt 3, darauf, dass das jemandem überhaupt nicht gefällt. Und der Satan hat viele Strategien, wie er genau das verhindern möchte, wie er uns einen Knüppel zwischen die Beine werfen möchte, wie er uns davon abbringen möchte. Doch kommen wir zu Punkt Nummer 1. Das Geheimnis, Gott zu lieben, liegt darin, ihn zu kennen. Und wir können die Wahrheit dieser Aussagen auch in unseren Beziehungen sehen. Echte Liebe zwischen Ehemann und Ehefrau basiert eben auch auf dem Wissen voneinander, sich gegenseitig kennen, dem gegenseitigen Verständnis. Wenn ich mit meiner Frau rede und sie mit mir und wir den Weg miteinander gehen und uns immer besser kennenlernen, dann sorgt das auch für ein besseres Verständnis. Und ist es nicht auch so, feste Freundschaften sind auch darauf gegründet, dass man sich gut kennt, dass man vieles miteinander erlebt hat? Und ist es nicht unter uns so, Geschwister, die sich untereinander lieben, das sind die, die sich auch die Mühe gemacht haben, sich besser kennenzulernen, zu fragen, wie geht's dir, und Kontakt zu behalten. Und wie ist es in unserer Beziehung zu Gott? Je mehr ich Gott und Jesus kennenlerne, desto mehr werde ich ihn eben und Jesus lieben. Und besonders dann, wenn ich eben verstehe, wenn mir immer klarer wird, wie sehr liebt mich eigentlich Gott? Und der Vers, den ja fast alle kennen, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn wir das erkennen, begreifen, nachvollziehen und auf die Suche machen, dann hat das große Auswirkungen. Aber hier stoßen wir auf ein großes Problem in unserer heutigen Zeit oder auch hier in unserer Gesellschaft. Wer ist dieser Gott? Und das Wissen um Gott ist verloren gegangen. Immer mehr über die letzten Jahre, Jahrzehnte. Vor, ich glaube, 2-3 Wochen war es, auf der ersten Seite vom Weser-Kurier, da gibt es immer so eine kleine, ich weiß nicht, ob es Kolumne heißt, aber jedenfalls, da steht übrigens Punkt, Punkt, Punkt und irgend so ein. Und da stand Folgendes. Übrigens soll Gott ein Pluszeichen bekommen. Das fordern die katholischen jungen Gemeinden, KJG in Deutschland. Warum das? Damit wolle man der Vielzahl von Gottesbildern Rechnung tragen, teilte der Verband mit. Die Vorstellung von Gott plus als altem weißem Mann mit Bart greife theologisch zu kurz und erschwere vielen jungen Menschen den Zugang zu Gott plus, heißt es in einem Beschluss des KJG-Bundeskongresses in Düsseldorf vom Wochenende. Unklar bleibe noch, wie Gott plus ausgesprochen werden soll. Neben Gott plus sei auch eine kurze Sprechpause nach Gott denkbar, ließen die KJG wissen. Ja, was einfach das Erschreckende ist, ja, eine Vielzahl von Gottesbildern. Ja, wenn wir Gottes Wort lesen, dann lernen wir eine Vielzahl von Eigenschaften Gottes, wie Gott gewirkt hat, wie Gott ist, aber eine Vielzahl von Gottesbildern. Das ist erschreckend und traurig. Und wenn es natürlich, wenn wir so eine Vielzahl von Gottesbildern haben, dann ist irgendwie auch klar, wie soll ich so einen Gott dann kennenlernen und lieben lernen? Welches Bild ist denn dann richtig? Also Gott zu kennen ist jedenfalls der erste große Schritt in dem Prozess. In diesem Prozess, der zu einer Kettenreaktion führen kann, bis hin zu einem Leben im Überfluss. Also wie kann ich denn jetzt diesen Gott in dieser Weise erkennen, damit diese nächsten Schritte kommen? Und der Schlüssel darin, Gott zu erkennen, liegt darin, mit ihm zu kommunizieren. Und auch das ist doch so in unseren Beziehungen. Wenn wir miteinander reden, miteinander Zeit verbringen, dann lernen wir uns besser kennen. Und wenn das nicht so ist, dann bleibt eine Beziehung stehen und man weiß auch gar nicht, wie tickt der andere eigentlich, was hat er für Erfahrungen, was hat er für Gedanken. Und die Kommunikation mit Gott ist keine Einbahnstraße. Das ist für viele Menschen etwas, ja, in der höchsten Not reden sie vielleicht mit Gott und haben vielleicht das Gottesbild von Aladdin und der Wunderlampe. Weil ich bin jetzt in Not und dann rede ich mit Gott und sage ihm meine Wünsche und erwarte dann, bitte, jetzt brauche ich dich, jetzt hilf mir doch. Und so gehen sie durch ihr Leben und das ist dann immer eine Einbahnstraße. Aber Gott hat sich den Menschen geoffenbart. Er hat sich den Menschen geoffenbart durch sein heiliges Wort, das wir heute haben. Und in der Geschichte, was wir alles nachlesen können. Er hat gewirkt, er hat eingegriffen in die Menschheitsgeschichte. Und auch das lesen wir in der Schrift. Und worin hat sich Gott besonders offenbart? In seinem Sohn, in Jesus Christus. Wer sich auf die Suche macht und die Fragen nach Jesus stellt, wer ist Jesus, was hat er getan, der wird auf Gott stoßen. Und ich weiß, es klingt so einfach und so simpel, aber es ist so, die Bibel zu lesen und zu Gott zu beten sind genau die Katalysatoren, also das, was etwas in Gang bringt und so richtig, ja, richtig Kraft auslöst, das löst diese Kettenreaktion aus, bis hin zu einem Leben im Überfluss. Und so lesen wir doch auch im Psalm 1 schon, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Und was ist dann mit einem solchen Mann? Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und so gibt es eine ganze Reihe von Schriftstellen, da finden wir Gottes Willen und Gottes Verheißung. Und das bringt uns Gott näher. Und möchtet ihr nicht auch sein? Ich möchte so sein wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, da ist immer, die Wurzeln kriegen genug Wasser, kriegen genug Nahrung. Ein wunderbares Bild. Oder auch, dass wir lesen können, das Wort Gottes, das kommt nicht leer zurück. Wir wollen eine Passage lesen aus Jesaja 55. Und natürlich ist Jesaja ein ganz langes Buch mit 66 Kapiteln. Kapitel 53 ist den meisten sicherlich ein Begriff, wenn vom Lamm Gottes, vom Knecht geredet wird. Und danach dann in den Kapiteln 54 bis 59, Gottes Volk feiert und es freut sich über die Rückkehr. Und dort lesen wir dann, was Jesaja dem Volk Gottes in der damaligen Zeit ja auch sagt, Kapitel 55 ab Vers 6. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen. Und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Was hier in diesem Kapitel drinsteckt, ist eben auch eine große Einladung. Sucht nach mir, kehrt um zu mir und ich werde mich erbarmen. Und das ist auch etwas, was Jesus in der Bergpredigt wiederholt hat. Das Bitten und das Suchen, das steht unter einem besonderen Segen. Wenn wir bitten, wird er uns erhören. Wenn wir klopfen, wird er auftun. Aber, was haben wir auch jetzt gerade gehört, Jesaja 55? Seine Gedanken und seine Wege sind eben höher als unsere. Und deswegen gibt er uns nicht immer das, was wir uns wünschen. Seine Wege sind höher. Und wir lernen Gott auch kennen durch Erfahrungen, die wir mit ihm machen. So wie wir mit Freunden oder mit uns nahen Menschen auch gemeinsame Erfahrungen machen, dann bringt uns das näher zueinander. Wir lernen, ob wir uns aufeinander verlassen können. Und insbesondere mit Menschen lernen wir, dass wir uns immer wieder auch enttäuschen. Und wenn wir unser Leben auf Menschen bauen, dann ist das nicht der Felsen, sondern der Felsen ist nur unser Herr Jesus Christus. Aber wenn wir eben unser Leben mit Gott und Jesus leben, dann werden wir mit ihm, mit beiden, so vieles erleben. Immer wieder ihre Liebe. Immer wieder, wenn es mir so geht, dass ich wieder umkehren muss, dass ich meine Sünden bekenne, sie sind treu. Jesus ist treu und gerecht. Aber eine Gerechtigkeit, die eben nur Gott kennt, weil aus menschlicher Sicht ist das ungerecht. Immer wieder begnadigt zu werden, ist eigentlich aus menschlicher Sicht ungerecht. Aber diese Gerechtigkeit, die wir bei Gott finden dürfen, Halleluja, preist den Herrn, das ist wunderbar. Liebe, Kraft, all das finden wir bei Gott und bei Jesus. Und das finden wir auch alles in der Schrift, wenn Paulus an die Epheser schreibt. Die wunderbare Passage, Epheser 3, 14 bis 21. Wo er schreibt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das hat Paulus geschrieben, der so viel mit Gott und Jesus erlebt hat und auch so viel Leid erfahren hat. aber es kommt eben auf die Perspektive drauf an. Und das ist etwas, wo wir unter Punkt 3 sehen können, Satan hat gut geschärfte, gut entwickelte Waffen. Denn genau diese Perspektive, die will er immer wieder verändern. Dass wir mit unseren Augen, mit unseren Gedanken alles das beurteilen, was in unserem Leben so vor sich geht. Und dass ich dann denke, ach, das ist aber unfair, das ist ungerecht und ich verstehe das nicht. Dem geht so gut, mir nicht und ich bitte doch nur um das, was doch auch dein Wille ist. Und. Wir müssen uns vergegenwärtigen, es ist ein Kampf, es ist ein Krieg. Es ist ein geistlicher Krieg, in dem wir uns befinden. Und der Satan will um jeden Preis verhindern, dass wir Gott besser kennenlernen. Und ein bisschen Wahrheit gemischt mit Lüge. Und man kann nicht wissen und denkt doch an die vielen Gottesbilder. Es gibt doch überhaupt viele Wege und die Wahrheit ist relativ. Und wohin hat das geführt? Zu einer Cafeteria-Religion. Ich suche mir die Gemeinde aus, die mir am besten passt. Nein, das gefällt mir nicht. Und das gefällt mir auch nicht. Und die Perspektive ist, das gefällt mir nicht. Wir kommen doch nicht hierher, damit es uns gefällt, sondern wir kommen hierher, damit es Gott gefällt. Ja, wir wollen einander ermutigen. Ja, aber die erste Perspektive ist, gefällt es Gott. Und ich finde das auch immer wieder eine Herausforderung. Ich schaue auf andere und nicht auf mich. Ich sehe die Fehler bei anderen und meine nicht. Und das ist Wasser auf die Mühlen von Satan. Oder diese Allzeitfragen, warum lässt Gott das Leid zu? Warum lässt er jetzt diesen Krieg in der Ukraine zu? Warum lässt er zu, dass der und der von Gott nichts wissen will? Und. Und Gott hört mich nicht, Gott gibt mir nicht. Wie ist Gott? Ja, wie gesagt, Gottesbilder. Und dann ist der Mensch am Schwimmen und lernt Gott auch gar nicht richtig kennen. Und das finden wir auch schon in der Bibel. Wenn es dann heißt, ach, ja, wie kann Gott dann denn richten, wenn er hat doch alle Macht und er verhärtet den einen und den anderen und ach, das ist doch ungerecht. Und Paulus sagt, tja, freilich, oh Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du mich so gemacht? Und das ist eine Perspektive, die der Satan super findet, dass wir fragen, warum hast du uns so gemacht? Dass wir Gott auf die Anklagebank setzen, wo wir eigentlich doch sitzen. Und so ist eben ganz entscheidend, mit welcher Haltung und mit welcher Einstellung mache ich mich auf die Suche nach Gott. Auf dem Thron meines Lebens sitze ich da oder sitzt Gott da? Frage ich nach Gottes Willen, so wie Samuel im Alten Testament auf Anweisung hin, rede, dein Knecht hört. Ist das meine Einstellung? Wer soll hier wem dienen? Aladdin und die Wunderlampe? Die Wunderlampe soll ja mir dienen. Aber wir sollen Gott dienen. Ja, Gottes Wege, Gottes Gedanken sind höher. Und auch das finden wir im Neuen Testament ja wieder am Ende von Römer Kapitel 11. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist dein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so ist dann eben die Frage, wenn ich mich auf der Suche nach Gott mache und frage: Gott, ich möchte dich besser kennenlernen. Offenbare dich mir. Dann ist die Frage, was erwartet Gott von mir und nicht, was erwarte ich von Gott. Gott erwartet nämlich auch Veränderung von uns. Wir können zu ihm kommen, wie wir sind, aber wir müssen und wir sollen nicht so bleiben, wie wir sind. Und wen finden wir denn, wenn wir Gott kennenlernen? Wenn wir Jesus kennenlernen und sehen, wie er ist, wie er gehandelt hat, dann können wir Gott kennenlernen. Und dann sehen wir einen Gott, der Wunder tut, der allmächtig ist, der geduldig, gerecht und gnädig ist, weise und voller Liebe. Aber auch ein Gott, der eben nicht nach meinen Erwartungen fragt, der etwas von mir erwartet. Wir finden einen Gott, der möchte, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen. Und auch das haben wir heute Morgen jetzt schon gehört, diese Perspektive. Unsere Perspektive ist auf die Ewigkeit gerichtet. Dass wir bei Gott sein dürfen. Und so ist die Frage, suchst du nach Gott plus oder nach dem Gott der Bibel, der sich uns offenbart hat? Und so ist ein Leben im Überfluss vielleicht oder ganz sicher ein anderes Leben im Überfluss als jetzt jemand, der in der Welt ist, das beschreiben würde. Wenn du deinen Nachbarn fragst, der nicht an Gott glaubt, und du fragst ihn, was ist ein Leben im Überfluss? Und dann schreibst du die Punkte auf und dann vergleichst du das mit dem, was du in der Schrift findest. Da wirst du nicht viel Übereinstimmung finden. Ein Leben im Überfluss kann zu einem Kreislauf werden, der sich immer wieder auch wiederholt. Wenn wir nämlich willig sind, Gott immer weiter kennenzulernen. Wenn wir uns auch ihm gegenüber öffnen, wenn wir sein Wort lesen, wenn wir zu ihm beten, dann werden wir Gott lieben und ihm unser Herz geben, wenn wir eben seine Liebe zu uns ja sehen und immer besser begreifen. Und Gott zu lieben wird das Verlangen dann wecken, seinen Willen zu tun. Er hat uns doch so geliebt, motiviert eben durch Liebe. Und wenn wir Gottes Willen tun, dann werden wir in ihm bleiben und von seiner Kraft profitieren. Und wenn wir in ihm bleiben, er uns stärkt, er uns gebraucht, dann werden wir Frucht bringen und all die Segnungen erfahren, die damit verbunden sind. Und durch die Erfahrungen, die wir dann auch mit Gott machen, wenn wir Frucht bringen und unser Leben mit Gott führen, dann lernen wir Gott noch besser kennen und unser Vertrauen wird noch stärker und tiefer. Und so geht der Kreislauf weiter. Willst du das Leben im Überfluss führen, von dem Jesus geredet hat? Dann eröffne dir selbst die Möglichkeit dazu, Gott besser kennenzulernen und lies sein Wort. Und für manchen mag das eine riesen Herausforderung sein. Und da denken wir doch an Philippus. Als Philippus zu dem Kämmerer lief, er lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach: Verstehst du auch, was du da liest? Er aber sprach: Wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Also, wenn das noch zu schwer ist und wenn es so viel Fragen da sind, dann lies mit jemandem zusammen. Also man muss da nicht, und das ist gar nicht Gottes Wille, als dass wir als Einzelstreiter durchs Leben gehen, sondern er hat eben, er fügt hinzu zum Leib Christi. Ja, Gott zu kennen und ihn besser kennenzulernen, ist letztendlich das Wichtigste, was ich, was du in deinem Leben tun solltest. Denn Gott zu kennen, ihn zu lieben, zu gehorchen, in ihm zu bleiben, Frucht zu bringen, führt uns zu dem Leben im Überfluss, von dem Jesus gesprochen hat. Kennst und liebst du Gott? Sonst, und wollen wir ihn auch trotzdem ja besser kennenlernen. Und das Wunderbare ist, er wartet auf dich und auf mich. Amen.